Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Gekocht, Gewalzt, Veredelt, dem Podcast rund um das Thema Stahl. In dieser Folge geht es um den Arbeitsmarkt der Zukunft und damit um drängende Themen wie Fachkräftemangel und sich verändernde Präferenzen bei der Berufswahl nachfolgender Generationen, zum Beispiel die Verschiebung der Work-Life-Balance hin Richtung Life. Wir hinterfragen, was das mit den Industriebranchen in Deutschland macht und welche neuen Anforderungen damit an das Recruiting und Development von Unternehmen geknüpft sind. Ich begrüße heute zwei ganz besondere Gäste, denn ich spreche mit zwei Menschen, die sich täglich mit dem Wandel und der Zukunft der Arbeitswelt auseinandersetzen und dafür moderne Ansätze der beruflichen Aus- und Weiterbildung entwickeln. Ich freue mich sehr, Sie, Professor Dr. Friedrich Hubert Esser, Leiter des Bundesinstituts für Berufsbildung, und dich, Kerstin Dehne, meine Kollegin bei ThyssenKrupp Steel, begrüßen zu dürfen. Sie leitet den Bereich Recruiting und Development. Mein Name ist Christine Launert. Ich bin Pressesprecherin bei ThyssenKrupp Steel. Schön, dass ihr dabei seid.
Gekocht, gewalzt, veredelt.
Herr Professor Esser, Sie beschäftigen sich seit über 30 Jahren mit dem Thema Berufsbildung. Sie sind der Berufsbildungsexperte schlechthin. Was bedeutet das denn überhaupt?
Ja, zunächst einmal hallo und guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ja, was bedeutet das? Ich mache einen total spannenden Job. Ich kümmere mich um Berufe wie ein Fußballer, der früher selber im Hobby Fußball gespielt hat und heute Profifußballer ist. So habe ich auch mal einen Beruf gelernt. Ich bin gelernter Bäcker und bin über einige Umwege ins Bundesinstitut für Berufsbildung gekommen und habe jetzt die Möglichkeit, über alle Berufe hier in Deutschland zu schauen. Und das ist nicht nur eine große Verantwortung, sondern macht auch sehr, sehr viel Spaß.
Kerstin, du bist Head of Recruiting and Development bei ThyssenKrupp Steel. Das klingt großartig. Was verbirgt sich aber dahinter?
Ja, genau. Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein kann. Ja, du hast es angesprochen. Für mich ist es ein großartiger Job. Wir beschäftigen uns im Team mit Konzepten und Strategien zu den Themen Recruiting und Personalentwicklung für das gesamte Segment Steel. Das heißt, wir machen uns Gedanken, wie sprechen wir Mitarbeitergruppen an, die wir rekrutieren wollen, intern wie extern, wenn wir Employer Branding Kampagnen machen, um ja Mitarbeitende zu rekrutieren. Das liegt in der Verantwortung meines Teams, aber auch zu überlegen, mit welchen neuen Strategien, mit welchen neuen Recruiting-Tools können wir zum Beispiel auf dem externen Arbeitsmarkt Mitarbeitende für uns gewinnen und im zweiten Schritt dann eben zu gucken, wie entwickeln wir dann diese Mitarbeitenden, welche Angebote können wir machen, welche Strategien haben wir da als Unternehmen. Das ist so ganz grob das Spektrum in meinem Team.
Wie entwickelt sich denn überhaupt die Arbeitswelt? Welche Trends zeichnen sich denn ab?
Naja, für uns sind zwei Stichworte ganz wichtig. Das eine ist die demografische Entwicklung. Sie macht uns mehr und mehr zu schaffen. Wir werden in diesem Jahrzehnt die Babyboomer in die Rente gehen sehen und das setzt viele Betriebe und Unternehmen unter Druck. In den 2030er Jahren wird es noch extremer werden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir einen lahmenden Ausbildungsmarkt haben. Das heißt also, die Dynamik am Ausbildungsmarkt lässt nach. Insbesondere macht uns Kummer, dass junge Leute immer weniger auch berufliche Bildung nachfragen. Und das setzt viele Branchen und Betriebe zunehmend unter Druck. Das Handwerk ist betroffen, aber auch die verarbeitende Industrie. Wir bekommen keine jungen Leute mehr oder weniger junge Leute, die den Mut haben und die Lust haben, in Werkstätten zu arbeiten. Das hat auch etwas mit dem Akademiker-Trend zu tun, den wir seit vielen Jahren beobachten. Hinzu kommt aber auch, und das ist sicherlich auch ein Punkt, den wir uns genauer anschauen müssen, wir haben 2,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 35, die überhaupt keine Berufsbildung in Deutschland haben. Und bei dem sich anbahnenden Fachkräftemangel ist das ein besonderes Problem. Auch die Frage, wie können wir Potenziale heben, die wir ja brauchen, um die Nachfrage der Unternehmen nach Fachkräften auch zu sichern.
Wieso haben wir so viele Menschen in Deutschland, die sich nicht für einen dieser beiden Wege entscheiden können?
Wenn wir uns die Zielgruppen derer anschauen, die keine Berufsbildung haben, so ist auffällig, dass sehr viele Menschen darunter sind, die einen Migrationshintergrund haben, auch gerade jetzt seit 2015 die erste Flüchtlingswelle, dann seit dem Russlandkrieg, dann auch die zweite Flüchtlingswelle, insbesondere aus der Ukraine. Das heißt also, wir tun uns auch schwer, in unserem Land die Menschen zu integrieren. Und integrieren heißt natürlich im optimalen Fall, sie zur Arbeit zu bringen. Und zur Arbeit bringt man in Deutschland vor allem Dingen die Menschen, indem sie qualifiziert sind. Das heißt, hier müssen wir auch in den nächsten Jahren viel, viel besser werden, weil es gibt ja auch Einschätzungen, dass wir im Jahr in Zukunft rund 400.000 qualifizierte Zuwanderung brauchen. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir uns schwer tun, so haben wir da viel aufzuholen, um besser zu integrieren und die Menschen über Qualifizierung in Arbeit zu bringen.
Kerstin, das trifft genau ins Mark deines Arbeitsbereiches. Du bist Head of Recruiting and Development bei STIHL. Wie trifft uns das, dass es so viele Menschen gibt, die Potenzial haben, aber eben nicht in die Ausbildung kommen?
Das trifft uns insofern, dass es zum einen natürlich auch eine Chance für uns ist, also das, was Herr Professor Esser ja auch gesagt hat, ne? Wir merken natürlich auch den Fachkräftemangel, gerade in ganz bestimmten Berufsgruppen. Und ich glaube, diese große Gruppe derjenigen, die eben nicht diese Ausbildung schon hat, bietet für uns eine Chance, durch Umschulung, durch Unterstützung, durch Weiterbildung, Qualifizierung, da auf jeden Fall auch Potenziale zu heben, die wir eben so am Arbeitsmarkt nicht mehr so ohne weiteres bekommen. Das ist, glaube ich, für uns auf jeden Fall eine Chance. Aber das bringt sicherlich auch Aufwände mit sich. Da müssen wir als Unternehmen auch natürlich gucken, wie sprechen wir diese Zielgruppen an? Welche Angebote können wir tatsächlich machen? Mit welchen Kooperationspartnern können wir da auch zusammenarbeiten? Weil das sicherlich auch eine große Aufgabe ist.
Lassen wir einmal die jetzt nochmal beiseite, die schon im Berufsleben stehen oder die Ausbildung hinter sich haben. Wir sprechen jetzt über die Generation Z, die sich selber nicht so gerne nennt und wie alle anderen Generationen sich auch gar nicht gerne über einen Kamm scheren lässt. Aber wir sprechen über diejenigen, die in den späten 1990ern und den 2000er Jahren geboren sind und die eben vor diesen Herausforderungen des sich wandelnden Arbeitsmarktes stehen. Es gibt alte Berufsbilder, die eine handfeste Ausbildung versprechen. Es gibt sehr neue Berufsbilder, die im Einzelnen Erfolg versprechen, die vielleicht auch keine handfeste Ausbildung im ersten Blick brauchen. Und andererseits muss sich aber auch der Arbeitsmarkt den Bedürfnissen dieser jungen Menschen anpassen. Die Unternehmen, die Branchen müssen sich anpassen. Wie passt das zusammen? Wie kommen diese beiden Seiten zusammen? Herr Professor Esser, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ja, zunächst einmal sagen uns ja die Jugendstudien, dass die Generation Z sich erstmal dadurch auszeichnet, dass sie zwei große Krisen, einen haben wir hinter uns, das ist die Corona-Krise. Problematik. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir Kriege wieder unmittelbar vor unserer Haustüre erleben müssen. Und die Jugendstudien sagen, dass diese Generation doch sehr selbstbewusst mit diesen Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft umgehen. Das finde ich sehr, sehr positiv. Das Zweite ist, dass sich die jungen Leute dadurch auszeichnen, dass sie nicht, ich sag mal, paradiesische Zustände wünschen, sondern dass sie schon konkrete und auch sehr sachliche Wünsche haben, wie sie in Zukunft leben wollen, wie sie Beruf und Familie vereinbaren wollen, wie sie auch eine Beschäftigung suchen, die eine hohe Verbindlichkeit hat. Das heißt also, nicht nur die Einstellung in ein Unternehmen ist wichtig, sondern auch die Perspektive, die man in einem Unternehmen bekommt, ist wichtig. Und dass es eine gute Qualifizierung gibt. Also man weiß schon, dass man hier in Deutschland am sichersten fährt auf dem Arbeitsmarkt, wenn man gut aus- und weitergebildet ist und eben im Unternehmen selber eine stabile Position hat, aber auch immer in der Lage ist, die Position auch zu wechseln. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also unterm Strich sehe ich die Generation sehr pragmatisch unterwegs. Herr Hohlmann hat mal gesagt, das sind Ego-Taktiker. Das ist auch nochmal so ein schöner Begriff, der eben sagt, dass die jungen Leute heute auch abwägen und auch Entscheidungen, die ganz wichtig sind, also die lebenswichtig sind. Zum Beispiel, wo möchte ich später mal arbeiten? Wo möchte ich ausgebildet werden? in einem Betrieb oder möchte ich lieber an eine Universität gehen, dass man auch solche Entscheidungen gerne herauszögert. Man wartet ab, man schaut, man will auch ein Stück weit optimieren, dass man also möglichst sichere Informationen hat, die dann auch eine Entscheidung fundiert. Etwas zögerlich kommt dann auch der eine oder andere rüber. Aber insgesamt, meine Feststellung, haben wir mit einer Jugend zu tun, die in unsere momentane Situation passt und auf die wir uns auch einstellen müssen.
Das trifft ja eigentlich unseren Nerv ganz genau, Kerstin. Wie müsst ihr auf die jungen Leute zugehen? Was erwarten die auch in den Gesprächen?
Da würde ich sagen, da passen unsere Erfahrungen ganz gut zu dem, was Herr Professor Esser gerade gesagt hat. Also das Thema der Möglichkeiten, was bietet mir ein Unternehmen, ne? Nicht nur im Moment des Einstiegs, sondern auch, wenn ich im Unternehmen bin und wenn ich mich weiterbilden möchte. Wenn ich eine Ausbildung beginne, habe ich zum Beispiel später die Möglichkeit, auch noch zu studieren, wenn ich mich im ersten Schritt erstmal für eine Ausbildung entschieden habe. Was gibt's ansonsten für Entwicklungsmöglichkeiten? Gibt's Möglichkeiten, eine Stelle zu wechseln? Welche anderen Dinge gibt's, ne, die ich für mein Leben nutzen kann? Auch das Thema, wie flexibel bin ich als Arbeitgeber, was zum Beispiel Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle betrifft? Also es kann ja gut sein, ich starte in einem Unternehmen, ich bin irgendwie dann vielleicht in einer Phase, wo ich sage, passt gut, dass ich gerade viel arbeite, dass ich mein Arbeitsvolumen gut ausschöpfe. Wenn sich aber das Leben drumherum verändert, das muss ja nicht unbedingt eine Familienplanung sein. Es können ja auch andere Dinge dazu kommen, wo ich mich dann entscheiden möchte, ich möchte jetzt weniger arbeiten, ich möchte ein anderes Arbeitsmodell haben, ich möchte in Teilzeit arbeiten. Das sind schon Dinge, die nachgefragt werden und wo wir, glaube ich, aber auch als Arbeitgeber schon sehr viele gute Möglichkeiten anbieten können.
Wie flexibel wir tatsächlich sind und was wir alles so bieten können, darauf würde ich gerne später nochmal zurückkommen. Das frage ich dich auch nochmal. Ich würde jetzt gerne erstmal reinhören, was sagen denn die jungen Leute? Was sagen WerkstudentInnen, die sich bei uns bewerben, um einen Fuß in die Tür zu bekommen oder einfach schon mal erste Berufserfahrung zu sammeln? Was sagen denn die Azubis, die jetzt gerade angefangen haben oder auch schon ein wenig länger bei uns sind? Welche Erfahrungen haben Sie bis jetzt gemacht? Warum haben Sie sich aber auch für uns als Arbeitgeber entschieden? Und wir fragen auch einen Trainee, das heißt jemand, der gerade bei uns angefangen hat, mit einem akademischen Hintergrund.
Ich bin Josia, 25 Jahre alt, Werkstudent in der Marketingabteilung. Und ich habe mich für ThyssenKrupp entschieden, weil als ich mich für einen Werkstudentenjob informiert habe, bin ich auf ThyssenKrupp gestoßen und auch auf dieses große Thema der grünen Transformation. Und das fand ich für mich einfach eine Riesenherausforderung, auch das natürlich im Marketing an die Menschen weiterzugeben, was hier bei ThyssenKrupp passiert. Und das fand ich eben sehr spannend, deswegen bin ich bei ThyssenKrupp. Wenn ich mal fertig bin, erwarte ich von meinem Arbeitgeber, dass man mobiles Arbeiten hat mit flexiblen Arbeitszeiten und eben auch ein sicheres Arbeiten, wo man quasi keine Angst haben muss, irgendwann auf der Straße zu landen, gepaart eben auch mit einem kollegialen Arbeiten, wo man nicht von oben herab quasi behandelt wird, sondern wo alles einfach quasi nach dem Ziel ausgerichtet ist. Das erwarte ich.
Mein Name ist Aylin Yalcin, ich bin 27 Jahre alt und ich mache meine Ausbildung beim Werkschutz bei ThyssenKrupp Steel. Ich habe mich für ThyssenKrupp Steel entschieden, weil ich ThyssenKrupp Steel für einen sicheren Arbeitgeber halte und ich mich hier sehr gut aufgenommen gefühlt habe. Ich erwarte von ThyssenKrupp Steel einen sicheren Arbeitsplatz und eine faire Bezahlung, die auch an den wirtschaftlichen Situationen angepasst wird. Und dazu erwarte ich noch, dass man mit den Mitarbeitern transparent umgeht, dass man weiß, woran man ist und dass man offen kommuniziert.
Mein Name ist Sebastian Tenkamp. Ich bin 25 Jahre jung und habe hier in Duisburg Maschinenbau studiert. Aktuell bin ich als Trainee tätig in dem Bereich Instandhaltung, beispielsweise im Warmhandwerk 2. Für ThyssenKrupp habe ich mich entschieden, da ich damals bereits zur Bachelorzeit hier sein durfte und ein sehr kollegiales Verhältnis zu meinen Kollegen hatte. Und das Geschehen auf Augenhöhe war einer der Punkte, die mich sehr fasziniert hat. Außerdem ist ThyssenKrupp für mich persönlich hier im Pott einer der facettenreichsten Arbeitgeber und ich bin nun auch schon in der dritten Generation hier. Ich erwarte von meinem Arbeitgeber vor allem, um es auf den Punkt zu bringen, Flexibilität. Jetzt gerade ist für mich besonders interessant, Gas zu geben. Ich verbeiß mich gerne auch in Themen und bin auch wirklich bereit, viel dafür zu tun. Wie sich das Ganze aber langfristig ändern wird, vor allem beispielsweise auch mit der Familienplanung, weiß man nicht. Und ich glaube, hier ist Flexibilität ein wichtiger Punkt.
Das sind relativ ähnliche, aber doch recht unterschiedliche Ansätze, die wir jetzt gehört haben. Und genauso flexibel müssen wir als Arbeitgeber auch darauf reagieren, auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse. Jetzt haben wir nur 3 Stimmen gehört. Es gibt ja viele, viele, viele Tausende da draußen. Kerstin, welche Möglichkeiten bieten wir denn als Arbeitgeber, seine Arbeitszeit oder überhaupt seine Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance flexibel zu gestalten?
Das sind ganz verschiedene Instrumente, die wir haben. Also wir haben angefangen von dem Thema Wahlarbeitszeit, dass ich mir überlegen kann, wie viel meiner wöchentlichen Arbeitszeit möchte ich denn eigentlich im Unternehmen verbringen, also zwischen 33, 34, 35 Stunden beispielsweise. Das haben wir tarifvertraglich geregelt. Wir haben das ganze Thema mobiles Arbeiten mit einer Betriebsvereinbarung als Unternehmen festgeschrieben, da wo es möglich ist, sicherlich nicht an jedem Arbeitsplatz, aber da wo es eben möglich ist, bieten wir diese Möglichkeit. Ich glaube auch im Vergleich mit einer sehr großzügigen Regelung mit bis zu 60% der Arbeitszeit, die man eben nicht im Büro verbringen muss, sondern mobil an einem Arbeitsplatz, wo man eben gerne arbeiten möchte. Wir haben unterschiedlichste Möglichkeiten, in Teilzeit zu gehen, seine Stundenanzahl zu reduzieren. Wir haben Gleitzeitmodelle und ich glaube auch ein Vorteil bei uns ist, das Thema Vereinbarkeit von Privatem und Beruf betrifft ja jetzt nicht immer nur die Arbeitszeit, sondern es gibt ja auch viele Dinge, wo ich als Unternehmen auch die Mitarbeiter unterstützen kann. Also wo ich sagen kann, was hilft ihnen denn in der Bewältigung von ihrem Alltag? Und das ist sicherlich immer ja so ein ganz klassisches Beispiel. Unsere Betriebskita, die wir ja in Duisburg auch beispielsweise haben, aber auch ganz viele andere Angebote von unserem Sozialservice, die ich in Anspruch nehmen kann, bis hin zur Flexibilisierung. Wir haben jetzt eine Packstation hier in Werksnähe auf jeden Fall aufgestellt. Das sind, glaube ich, alles kleine Bausteine, die dazu beitragen können, dass das Thema Flexibilität, was sich die Mitarbeitenden wünschen, dem wir da gut entgegenkommen können.
Ja, kann ich nur unterstreichen und ergänzen. Man sieht eben, wir befinden uns mittlerweile auf einem Bewerbermarkt. Das heißt also, Unternehmen haben verstanden, dass man Personalmarketing machen muss. Und was uns auffällt, gerade auch mit Blick auf junge Leute, die aus der Schule kommen, in die Ausbildung gehen, dass Unternehmen bemüht sind, möglichst niedrigschwellig mit den jungen Leuten in Kontakt zu kommen. Das heißt also, Kommunikation zu ermöglichen, die spontan auch sein kann, die direkt sein kann. Also wenn ich da an meine Zeit als Jugendlicher erinnere, da mussten erstmal dicke Bewerbungsmappen geschrieben werden, bevor man überhaupt einen Kontakt bekommen hat in einer Personalabteilung.
Und das die mussten auch einen sehr, sehr formellen Charakter haben, genau, und sehr ordentlich sein.
Ja, und das hat sich massiv verändert. Viele Unternehmen gehen heute hin. Ich will noch nicht sagen, dass das sehr positiv ist, aber die gehen hin, dass man überhaupt keine Bewerbung mehr so formal machen muss, die man online machen kann, die man im Grunde genommen vom Mobilfon aus entsprechend auch tätigen kann. Zeugnisse, Schulzeugnisse werden auch ein Stück weit relativiert. Man sagt, komm, trau dich ruhig, komm und wir machen einen Test mit dir und dann gucken wir, ob du passt. Und was auch interessant ist, und das ist ja eben auch schon von Frau Dehn angesprochen worden, dass man auch signalisiert, wir investieren in dich. Und dass man eben, auch wenn man Probleme hat an der einen oder anderen Stelle, dass man nochmal ein bisschen Nachhilfe braucht in Mathe oder ein Stück weit Unterstützung, wenn es um Deutsch geht, um das Sprechen mit Kunden, Verständigung im Team, dass man auch sagt, wir coachen dich, wir bieten dir Trainings an und dann klappt das schon irgendwann. Also, dass man auch in die Menschen investiert. Das ist sehr, sehr auffällig und drückt nochmal aus, dass Unternehmen jetzt strategisch auch unterwegs sind, diesem Fachkräfteproblem zu begegnen, was ja auch im Grunde in den nächsten Jahren eine massive Schwierigkeit bedeutet, auch im ökonomischen Sinne, dass das so auch zu einer Wachstumsbremse wird. Das sagen uns die Volkswirte ja heute schon.
Das ist definitiv ein Punkt, den wir auch feststellen. Also gerade das Thema auch Flexibilisierung im Recruiting, ne, das, was Sie angesprochen haben, so diese One-Click-Bewerbung möglichst ohne viele Dokumente, ohne viele Ausführungen. Da machen wir auch schon so erste Versuche mit einigen Tools. Und das ist auch für uns eine Umstellung in der Suche der Kandidatenprofile. Gerade da, wo wir sagen, wir finden nicht mehr den 100, 110, 120 Kandidaten oder Kandidatin, wo wir dann eben sagen, ne, das, was Sie angesprochen haben, da müssen wir dann gegebenenfalls einfach nochmal investieren und sagen, so, das Profil passt, aber vielleicht zu 80% und die letzten 20% müssen wir als Unternehmen investieren, weil wir einfach diese Profile so nicht mehr finden. Und das bedeutet aber auch für uns als Unternehmen und auch für unsere Führungskräfte natürlich eine Umstellung. Der Weg hin zum Arbeitnehmermarkt, das ist sicherlich eine große Herausforderung auch immer noch für das gesamte Unternehmen.
Lohnt es sich denn auch? Also nehmen es die jungen Leute auch an? Ist das etwas, was deren Nerv genau trifft? Und ist das auch die Erwartung, dass ich gar nicht mehr alles mitbringen muss, was in der Stellenbeschreibung unter den einzelnen Bullet Points aufgezählt ist, sondern bewerbe ich mich einfach und dann schaue ich, ob wir irgendwie zusammenkommen?
Das würde ich schon so sagen. Ne, wir haben ja gerade gesagt, auch für die Generationenbeschreibung ist sicherlich nicht immer eine Pauschale für alle richtig, aber ich würde sagen, im Trend ist das so. Also, dass wir durchaus merken, dass da die Bewerbungen auch vielfältiger werden. Auch das kann ja ein Vorteil sein. Und das ist auf jeden Fall ja eine Bewegung, die wir merken. Und ich glaube aber auch, dass die Bewerberinnen und Bewerber das zu schätzen wissen. Also das sind die Erfahrungen, die wir machen, dass wir auch immer noch als Arbeitgeber, glaube ich, eine gute Reputation haben, dass wir natürlich auch die Möglichkeiten, die wir im Konzern haben, dass die da sicherlich gut angenommen werden. Aber wir müssen uns da sicherlich weiter strecken und anstrengen, weil wir ja nicht alleine auf dem Arbeitsmarkt sind.
Was dazu noch zu ergänzen ist, ist, dass eben das Stichwort Bewerbermarkt bemüht, dass das natürlich auch heißt, dass junge Leute natürlich auch mehr Möglichkeiten haben, auch des Wechsels. Und deshalb sehen wir auch, dass Betriebe, Unternehmen darauf achten, auch Bindungen herzustellen, dass man eben bleibt, auch nach der Ausbildung bleibt. Und das ist wichtig. Wir sehen an den Zahlen, dass wir gerade auch in der Ausbildung noch relativ hohe Zahlen haben bei der vorzeitigen Vertragsauflösung. Also dass hier auch mehr Bemühungen da sein müssen, weil es ist nicht im Sinne des Unternehmens, aber auch nicht im Sinne der jungen Leute, wenn man eben Ausbildungen abbricht, wie es so schön heißt, dass man mehr darauf achten muss, auch bei der Rekrutierung zu schauen, ob der Ausbildungsberuf auch wirklich passt. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, ob derjenige, der ausgebildet werden will, auch ins Unternehmen passt. Hier ist immer noch die Empfehlung, dass man möglichst auch ein Praktikumsmöglichkeiten eröffnet. Für uns immer noch die beste Vorbereitung, Auszubildende zu akquirieren. Auf der einen Seite auch für den jungen Menschen die Berufserfahrung so ein Stück weit mal einen Einblick in einen Beruf zu bekommen, das Unternehmen kennenzulernen und aus der Phase des Praktikums heraus auch den Ausbildungsvertrag zu machen, um eben die Abbruchzahlen zu senken, die bei uns in Deutschland immer noch relativ hoch ist.
Das stellen wir definitiv auch fest. Also auch wenn wir gucken, wer fängt bei uns eine Ausbildung an, ist das eine. Aber auch wir haben mal analysiert von unseren Trainees, wer hat da eigentlich schon eine Vorgeschichte im Unternehmen? Also wer hat ein Praktikum gemacht? Wer war mal Werkstudent? Das waren, ich glaube, über 80% der Trainees, die wir eingestellt haben, hatten diese Art der Vorbeschäftigung. Das heißt, wir hatten als Unternehmen die Chance, die jungen Menschen kennenzulernen. Und die hatten aber auch die Chance, uns kennenzulernen als Unternehmen. Denn ich glaube, dass was immer wichtiger wird, neben den ganzen Themen, die wir schon angesprochen haben, bestimmte Leistungen, die das Unternehmen bietet, Flexibilisierung, das ist das Thema Unternehmenskultur. Und da merken wir immer stärker, dass da gerade diejenigen, die von extern ins Unternehmen kommen, dass für die das Thema Unternehmenskultur, wie werden hier Werte tatsächlich gelebt, dass das immer wichtiger wird. Und dass immer wichtiger wird, wie authentisch ist eigentlich das Unternehmen, so wie es sich auf einer Messe oder über eine Kampagne präsentiert. Ist es auch das, was ich vorfinde? Und ist es das, mit dem ich mich auch wirklich identifizieren kann? Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, um auch die Leute tatsächlich dann zu binden in diesem Arbeitnehmermarkt, den wir jetzt mehrfach angesprochen haben. Und deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch dran arbeiten. Wir haben als Teil unserer Strategie das Thema Führungs- und Leistungskultur ja auch etabliert, weil wir eben merken, dass das auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema ist. Nicht nur für die Leute, die neu ins Unternehmen kommen, sondern natürlich auch für die gesamte Belegschaft.
Ja, Unternehmenskultur kann man schwer als Exposé mit auf eine Messe nehmen. Man kann es nicht in eine Broschüre abdrucken. Es ist sehr schwer, das nach außen zu tragen. Deswegen die Frage, mit wem konkurrieren wir denn auf dem Arbeitgebermarkt? Also welche Branchen sind denn vom Fachkräftemangel betroffen und wer muss denn sich jetzt wirklich recken, um die besten Fachkräfte, Stichwort War of Talents, wirklich zu rekrutieren und wirklich als Arbeitgeber hinterher das Rennen zu machen?
Ja, also zunächst einmal, ich habe das eingangs ja gesagt, der Fachkräftemangel geht mittlerweile in die gesamte Breite der Wirtschaft. Wenn wir vor 2-3 Jahren noch gerade das Handwerk immer herausgestellt haben als ein Bereich, der massiv unter Fachkräftemangel leidet, im Besonderen auch mit Blick auf die Transformationsrelevanz dieses Sektors. Wir brauchen elektrotechnische Handwerke, wir brauchen installationstechnische Handwerke, wir brauchen die Dachdecker, die die Solardächer auf die Häuser bringen. Massiver Druck, aber das ist jetzt nicht nur das Handwerk, wo wir sehen, wo die Fachkräfte zurückgehen, in der verarbeitenden Industrie massive Probleme. Dann auch in so Bereichen wie Gesundheit und Pflege brauchen wir mehr und mehr auch Kräfte, die die generationsstarken Menschen auch betreuen. Wir haben Probleme im IT-Sektor, wo wir Informatiker brauchen, sowohl die eine Hochschule durchlaufen haben, aber auch Fachinformatiker, die aus dem dualen System kommen. Wir haben im Bereich Erziehung heute in der Presse ganz groß. Uns fehlen viele Kita-Plätze, aber uns fehlen nicht nur die Plätze, uns fehlen auch die Erzieherinnen und Erzieher. Wir haben einen massiven Lehrerinnen- und Lehrermangel an den Schulen, der sich verstärken wird. Also Sie sehen, in der kompletten Breite unserer Wirtschaft und Gesellschaft merken wir jetzt auch vor allem durch den demografischen Druck, dass die Fachkräfteproblematik zunimmt.
Kerstin, jetzt haben wir ganz viel darüber gehört, was denn die nächste Generation überhaupt von den Arbeitgebern erwartet. Was bringen die aber denn mit? Denn die haben ja auch ganz, ganz viel im Gepäck schon.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch eine große Chance, die in der neuen Generation definitiv liegt, wenn wir sie als Mitarbeitende gewinnen können. Das ist beispielsweise das Thema Technologieaffinität und ja, Digitalisierung. Die sind einfach ganz anders mit digitalen Medien zum Teil aufgewachsen, gehen ganz anders mit denen um. Und ich glaube, das ist für uns als Unternehmen eine große Chance, diese Fähigkeiten, die sie mitbringen, die sie schon haben, einfach auch zu nutzen und für uns einzusetzen.
Aber was, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, die Affinität ist da, das ist richtig und es macht uns auch die Sache einfacher, junge Leute mit digitalen Konzepten auch entsprechend abzuholen. Auf der anderen Seite aber, das muss man auch sagen, es ist nochmal ein Unterschied, ob ich in der Freizeit mit meinem Handy spiele und wild kommuniziere oder ob ich es wirklich im beruflichen Sinne fachlich anwenden kann. Und ich sage das deshalb, weil wir brauchen dringend eine strukturiertere Bildung auch in unseren Schulen, was das Thema Medienkompetenz und IT-Kompetenz angeht. Also das müsste im Grunde in allen Schulen ein klar definierter Bildungsstandard sein, um sie dann auch mit unseren Ausbildungsansprüchen, die ja auch teilweise sehr digital ansetzen, auch wirklich abholen zu können. Also da müssen wir auch aufholen.
Das würde ich direkt unterstreichen und ich glaube, das ist dann genau das, ne? Die Grundlage ist sicherlich da gut gegeben und dann müssen wir gucken, wie können wir auch als Unternehmen da unterstützen, diese Kompetenzen eben so auszubauen, dass sie genau zu dem passen, was wir eigentlich brauchen. Und was wir auch feststellen, ist, die treten selbstbewusst auf, aber wir können als Unternehmen durchaus dem auch selbstbewusst entgegentreten. Wir haben gerade bei ThyssenKrupp Steel mit dem ganzen Thema der grünen Transformation merken wir, dass das ein Thema ist, was auf eine sehr starke Resonanz stößt. Also das ist ja auch ein Punkt zu sagen, ne, was, mit welchem Wert gehe ich eigentlich in so ein Unternehmen, was ist mir wichtig, was dieses Unternehmen verkörpert. Das ganze Thema Nachhaltigkeit ist sicherlich auch ein sehr wichtiges für diese Generation. Und das ist natürlich was glaube ich, sehr gut aktuell zusammenpasst. Unsere Unternehmensentwicklung und diese Erwartung der Generation auch in einem Beruf was Sinnvolles zu finden und auch für ein Unternehmen zu arbeiten, mit dem man sich eben gut identifizieren kann.
Die Transformation, die treibt uns gerade um. Das bedeutet, dass wir die Stahlherstellung auf CO2-neutrale Stahlproduktion umstellen werden. Aber die braucht auch eine Menge Fachkräfte.
Das ist so. Das ist so definitiv. Und das ist natürlich für uns insofern eine große Herausforderung. Wir haben das mal grob überschlagen, so in den nächsten 10 Jahren werden uns wahrscheinlich circa 30% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus demografischen Gründen verlassen. Das ist eine riesige Anzahl, wo wir uns eben bemühen müssen, Nachfolger zu finden. Und diese Nachfolger suchen wir, würde man so schätzen, in circa 70% der Fälle im technischen Bereich. Das heißt, wir suchen ausgebildete Elektroniker, Mechaniker in den technischen Berufen. Wir suchen Ingenieure im Bereich Elektrotechnik, Maschinenbau. Und auch da ist ja der Trend auch zum Beispiel bei den Studienzahlen zum Teil eher rückläufig. Das heißt, wir haben nicht nur die Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern, wir haben sowieso auch da einen sehr knappen Markt an ausgebildeten Fachkräften, die wir aber unbedingt brauchen, um sowohl die Transformation zu schaffen, als auch einfach unsere Produktion weiter so fortführen zu können. Und das ist für uns eine Riesenherausforderung.
Wie stellen wir denn sicher, dass das Know-how nicht einfach weg ist?
Wir haben da Konzepte zum Wissenstransfer, also wie wir gut sicherstellen können, dass gerade so dieses implizite Wissen, was man ja oft sagt, was so im Kopf der Mitarbeitenden ist, was ich einfach zum Teil über Jahrzehnte auch angesammelt habe, wie wir das gut übertragen können. Aber das ist sicherlich nach wie vor ein großes Thema, wo wir auch noch gefordert sind, uns da stärker mit auseinanderzusetzen, wie wir das bewerkstelligen, dass wenn diese Mitarbeitenden uns verlassen, wie wir dann das neue Wissen oder das Wissen wieder neu aufbauen für die, die dann neu dazukommen.
Das heißt, wir schaffen gerade eine große Spielwiese für eine Menge Berufsbilder. Aber uns fehlen die Menschen, die diese Berufsbilder ausfüllen. Das sind ja auch nicht nur die, die man bei uns vermutet, wie ElektrikerInnen und IngenieurInnen, sondern es sind ja noch weit mehr, die man bei uns gar nicht vermutet.
Das stimmt. Das stimmt. Also wir haben in ganz vielen Berufszweigen auch gerade vielleicht in eher kleineren Bereichen zum Teil Schwierigkeiten, Stellen nachzubesetzen. Also ein Beispiel sind unsere Betriebsärzte. Also wenn wir da sagen, ne, die sind natürlich auch notwendig, die müssen Untersuchungen durchführen, damit Mitarbeiter weiter an ihrem Arbeitsplatz eingesetzt werden können. Und das ist wirklich auch eine Zielgruppe, die ist recht schwierig zum Beispiel zu rekrutieren. Ich weiß, das geht nicht nur uns so als Unternehmen, aber das ist eben so ein Beispiel, ne, jenseits der Elektroniker, Elektrotechniker, wo wir einfach merken, dass wir da wirklich uns neue Dinge auch zum Teil einfallen lassen müssen, wie wir diese Zielgruppen ansprechen, um die eben dann für unser Unternehmen auch zu begeistern.
Auch wir brauchen ja Lokführer, Feuerwehrleute, alles Berufe, die man bei uns gar nicht so vermutet. ChemikerInnen. Was können denn Unternehmen tun, Herr Professor Esser, um wieder darauf aufmerksam zu machen, dass diese Berufe benötigt werden und dass es eben auch wirklich sichere Berufe sind?
Ich würde erst mal sagen, wir haben sowohl ein Mengenproblem wie auch ein Qualitätsproblem. Fangen wir mal mit dem Mengenproblem an. Frau Dehn hat es ja gerade ausgeführt. Wir brauchen, glaube ich, zunächst einmal Strategien, wie wir Potenziale heben, die da sind. Und die auch, ich sag mal, beruflich, die wir beruflich auch von den weißen Kragen weg auch in andere Dimensionen unserer Branche führen müssen und auch wieder Interesse wecken müssen. Für mich ist, glaube ich, eine große Chance. Wir wissen, dass wir einen großen Anteil haben an jungen Leuten, die sehr umweltorientiert sind. Die Fridays for Future Generation. Um ihnen deutlich zu machen, wie viel Umweltschutz, wie viel Transformation in unseren Berufsbildern steckt, wenn man eben jetzt hier diese Umstellungen vornimmt auf eine Wasserstofftechnologie, dass man sich im Grunde sehr aktiv beruflich an Umweltschutz beteiligen kann und Transformation mitbewirken kann. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Signal an junge Leute, um sie nicht nur demonstrieren zu lassen, sondern auch sagen, du kannst richtig was bewegen. Wir haben diese Berufe und kannst sogar Geld verdienen, wenn du Transformation betreibst. Also, dass man dieses Thema aktiv mit jungen Leuten unterstützt. Etwas anderes ist natürlich die Zuwanderung, die wir wuppen müssen. Keine Frage. Sie muss natürlich sozial verträglich sein. Wir müssen besser integrieren, wie ich das am Anfang gesagt habe. Wir müssen viel besser werden, auch in der Bildung, in den Schulen und Qualifizierung in den Unternehmen. Denn wir sehen an unseren Auswertungen, die wir jedes Jahr betreiben, dass Menschen mit Migrationshintergrund prinzipiell schlechter unterwegs sind als unsere deutschen jungen Leute. Und das zeigt eben, dass es hier nach wie vor Probleme gibt einer vernünftigen Integration die schon in der Vorschule beginnen muss, in den Schulen weitergeführt und dann natürlich dann in den Unternehmen aufgegriffen werden müssen. Aber auch Potenziale. Ein Beispiel sind Frauen. Wir haben sehr viele Frauen, die Teilzeit beschäftigt sind, die also nicht in der vollen Stundenzahl unterwegs sind. Das hat auch damit zu tun, dass wir zu wenig Möglichkeiten haben, was die Kitas angeht, dass wir zu wenig Möglichkeiten haben einer Ganzschulstruktur, also Ganztagsschulen. Man kann darüber streiten, wie vernünftig das ist, Stichwort Erziehung und so weiter. Aber erstmal sind das Potenziale, die gehoben werden könnten. Dann hat das natürlich auch zur Folge, dass wir besser auch überlegen müssen, warum sind die Frauen heute noch, auch gerade junge Frauen, in den MINT-Berufen noch schwächer unterwegs als die Männer. Auch da sehe ich noch Möglichkeiten, verstärkt Potenziale zu heben. Ja, und dann Stichwort Arbeitszeit. Also das ist ja eine hochinteressante Debatte, die wir jetzt haben. 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ob das die Strategie ist, um diese Probleme zu bewältigen, die wir haben, da stelle ich auch mal ein großes Fragezeichen dahinter. Was gut ist, was Frau Dehn ausführte, ist, dass wir viel flexibler denken, wenn es um die Organisation von Arbeit angeht. Aber ich bin skeptisch, ob wir mit weniger Arbeit die Herausforderungen schaffen, die anstehen. Unabhängig davon, wie die Transformation sich gestaltet, dass menschliche Arbeit in maschinelle Arbeit transformiert werden, dass wir eine andere Unterstützung auch haben, Stichwort cyberphysische Produktionstechnologien, wo Roboter auch mehr und mehr eine Rolle spielen. All das mal, ich sag mal, an die Seite ist schon meines Erachtens das falsche Signal, auch gerade an unsere jungen Leute, den Eindruck zu vermitteln, mit weniger machen wir mehr. Das glaube ich nicht, sondern wir brauchen ein Signal an junge Leute, die Herausforderung beschreibt und auffordert, an dieser Herausforderung zu arbeiten, sich zu bewähren, etwas zu entwickeln. Also auch, dass Deutschland, Herr Scholz sprach von einer Zeitenwende, dass diese Zeitenwende auch von jungen Leuten mitgehoben wird. Und dazu Mut zu machen und auch sagen, es gab ja vor vielen, vielen Jahren mal so ein schönes Lied, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, da lacht man heute drüber. Aber so eine Einstellung wieder in die Gesellschaft zu bringen, eine optimistische, eine sportliche Einstellung auch, wir wollen gewinnen, das, glaube ich, ist viel, viel wichtiger als zu überlegen, wie kann ich weniger arbeiten, damit ich mehr Freizeit habe.
Wenn Sie das so erläutern, Herr Professor Esser, klingt es ein wenig nach zwei Fronten. Die Unternehmen auf der einen Seite, die Nachwuchs brauchen und eben aber auch viel zu bieten haben. Und auf der anderen Seite Menschen mit viel Potenzial, das sie vielleicht selber gar nicht kennen und auch nicht wissen, wie sie das heben können. Wie kommen denn diese beiden Parteien jetzt zusammen? Wo gibt es denn da Möglichkeiten?
Ich denke, Frau Dehn hat es eben schon auch angesprochen. Genau das ist der Punkt. Meine These ist, dass junge Leute, wenn man sie richtig anspricht und anpackt, dass man sie auch gewinnen kann, an so einem Projekt auch bei Thyssen hier mitzuwirken und mitzuarbeiten. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und Frau Dehn hatte ja eben auch beschrieben. Was uns da auch noch auffällt, ist eben, dass neben dieser Bindung, die da sein muss, neben den Perspektiven, die da sein müssen, dass auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, und das hat viel mit Flexibilität zu tun, dass die Hierarchien flacher sind, dass die mehr Verantwortung in Teams entsprechend grundgelegt sind, dass Teams sich auch ein Stück weit selbst organisieren. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn man Urlaub hat, machen möchte oder man hat irgendwelche krankheitsbedingten Ausfälle, dass das nicht immer über die Personalabteilung kommuniziert und dann verwaltet und geregelt wird, sondern dass man Kommunikationsmöglichkeiten in Teams hat, wo man sich selbst organisiert. Wo man sagt, klar, wenn du Urlaub machst, dann wird der Kollege das machen und dass man das eben in so einem Team hat, also kleine Betriebe in große Betriebe bringt. Ich glaube, das ist auch etwas, was dem Naturell unserer jungen Leute viel eher entspricht als alte hierarchische Strukturen von oben nach unten.
Das würde ich auch unterstützen. Und ich glaube halt, der Punkt, den du ja gerade auch nochmal nachgefragt hattest, was wir als Unternehmen auch tun können. Ich glaube, unsere Aufgabe dabei ist auch einfach nochmal viel transparent zu werben, was wir wirklich für Möglichkeiten haben, ne? Was eben genau für so eine Generation, welchen Beitrag sie leisten können, wenn sie sich für uns als Arbeitgeber entscheiden. Wir sind auch dabei, zum Beispiel wieder unsere Aktivitäten auszubauen, was so die Zusammenarbeit, die Kooperation mit Schulen betrifft. Einfach um da nochmal stärker klarzumachen, welche Ausbildungsmöglichkeiten haben wir, welche Einsatzmöglichkeiten haben wir, auch wenn man ein Studium beispielsweise abgeschlossen hat. Weil ich glaube, diese Verknüpfung einfach herzustellen und nochmal deutlich zu machen, was auch hinterher eine praktische Anwendungsmöglichkeit ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sind auch gerade dabei, hat ja gesagt, so das Thema zurückgehende Studierendenzahlen, gerade in den Fächern, die wir suchen. Wir sind dabei, mit einigen Unis auch schon ins Gespräch zu gehen, weil die natürlich auch merken, unsere Studierendenzahlen gehen zurück. Wir müssen nochmal klarer machen, wenn du Elektrotechnik studierst, wenn du Maschinenbau studierst, wie sehen hinterher genau die Berufe aus, in die du gehen kannst? Was ist die praktische Anwendungsmöglichkeit? Und ich glaube, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Kooperation, um auch einfach wieder so ein Stück weit Begeisterung für Technik und für bestimmte Berufe zu wecken. Und ich glaube, da haben wir neben den Bildungseinrichtungen als Unternehmen auch eine ganz wichtige Aufgabe, das mit voranzutreiben und zu unterstützen, weil wir am Ende merken werden, je weniger junge Menschen eine Ausbildung in technischen Bereichen beginnen oder ein Studium beginnen, das hat ganz direkte Auswirkungen auf uns.
Das bedeutet also, dieser Blick hinter die Kulissen, Berufe einmal von nahem zu erleben, anzufassen, wie fühlt sich das überhaupt an, in diesem Unternehmen zu arbeiten, was sind das konkret für Berufe und habe ich überhaupt das Talent, diese Berufe auszuüben? Das ist eigentlich das A und O, sowohl für die Bewerberinnen als auch für Unternehmen, da zusammenzukommen. Da geht ihr auch auf Messen. Praktika hast du gerade angesprochen. Corona hat da viel Kontaktmöglichkeiten zumindest unterbrochen und für eine Generation auch echt schwierig gemacht. Und wie läuft's jetzt wieder an?
Positiv ist für uns natürlich im Moment, dass wir generell auch einfach gerade viel einstellen durch unsere Transformation. Das heißt, da sind wir auch grundsätzlich wieder am externen Arbeitsmarkt unterwegs. Das waren wir auch früher nicht unbedingt in dem Ausmaß. Und das merkt man sicherlich auch bei den Bewerberinnen und Bewerbern, die das wahrnehmen, dass wir aktiv auf der Suche sind. Und das ist natürlich auch dann für diejenigen, die noch studieren beispielsweise, sicherlich attraktiv in so ein Unternehmen einzusteigen, wo man merkt, da ist ein Weg nach vorne, da ist eine Vision da.
Aber ergänzend auch nochmal dazu, Corona hatte eben nicht nur ganz Schlechtes, sondern auch ein bisschen was Gutes. Und das Gute war darin, dass wir massiv aufgeholt haben in Sachen Digitalisierung und auch verstärkte berufsorientierte Angebote wie auch berufsinformative Angebote über das Internet bereitzustellen. Und hier ist sehr, sehr viel passiert. Das heißt, Stichwort Einblick in Berufe, Einblick in Betriebe, über virtuelle Angebote, auch über eine vernetzte Struktur, die heute über die ganze Bundesrepublik gespannt ist. Das heißt, dass ich mir heute auch ohne Probleme die Ausbildungsmöglichkeiten in Rosenheim angucken kann, eben über Internetangebote, was ich vor Corona so nicht konnte. Also da ist auch vieles passiert, was gerade auch die Berufsorientierung für junge Leute einfacher macht. Wichtig ist auch, denke ich, dass man schauen muss in den Regionen, dass die Unternehmen und die Betriebe eben auch mit Schulen vernetzt sind. Das, glaube ich, ist nochmal ganz wichtig. Also ein Stichwort regionale Bildungsnetzwerke. Es gibt sehr, sehr schöne Beispiele darüber, dass beispielsweise Schulen Projektmonate haben in bestimmten Fächern, die sie gemeinsam mit Unternehmen machen. Das heißt also, dass letztendlich die Inhalte von Berufen mit dem, was die jungen Leute in den Schulfächern machen, über ein Projekt verbunden wird und dadurch auch Berufe kennenlernen und natürlich über den Kontakt zwischen den Schulen und den Unternehmen nachher auch das Vermitteln von Praktika und Ähnliches viel, viel besser funktioniert. Also das, denke ich, ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Strategie für eine Win-Win-Situation für die Betriebe, die eine bessere Akquisemöglichkeit haben und für die jungen Leute, die eine bessere Berufsinformation und Vorbereitung haben.
Sicherlich nicht für alle Unternehmen gleich einfach umzusetzen, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann auf jeden Fall eine lohnende Investition für potenzielle BewerberInnen, auf jeden Fall virtuell sichtbar zu sein, zur Verfügung zu stehen und eben auch dann Mitarbeitenden zu ermöglichen, die virtuelle Arbeitswelt eben auch zu nutzen. Vielen Dank. Ich lasse Ihnen beiden jetzt das Schlusswort, Kerstin.
Ja, ich glaube, wir haben ja jetzt nicht nur in dem Podcast festgestellt, es gibt einfach viele, viele Herausforderungen, mit denen wir auch bei ThyssenKrupp Steel nicht alleine sind, sondern das sind einfach Herausforderungen, die generell die Generationen mit sich bringen, die der Arbeitsmarkt mit sich bringt. Aber ich glaube, was man auch spürt, ist, dass es sich lohnt, in diese Investitionen zu gehen. Und ich finde, es macht auch Spaß. Macht auch Spaß, mitzuwirken, das Unternehmen für Mitarbeitende attraktiver zu machen, für neue Generationen attraktiver zu machen. Ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial, was wir nutzen können. Und das stimmt mich sehr hoffnungsfroh.
Ja, auch nochmal für mich zusammenfassend, für die Betriebe ganz, ganz wichtig, dass sie einfach flexibler sind, auch mit Blick auf die unterschiedlichsten Zielgruppen, die man heute gewinnen muss. Wir reden über Menschen mit Migrationshintergrund, mit Fluchthintergrund. Wir reden über Studienabbrechende. Wir reden über Berufswechselnde. Wir müssen flexibler werden auch mit unseren Ansprüchen und auch immer eine Plattform bieten, wo man eben dann auch zielgruppengerecht einsteigen kann. Ein zweiter Punkt, glaube ich, der ganz wichtig ist, jedes Unternehmen, jeder Betrieb muss eine Geschichte haben. Das ist heute für junge Leute ganz, ganz wichtig. Wo steige ich ein und wie werde ich Teil dieser Geschichte? Und ThyssenKrupp hat ja auch eine Vita, die sehr interessant ist und auch spannend ist. Und die muss man erzählen können. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Akquise-Instrument. Also eine Geschichte übers Unternehmen, was natürlich auch viel mit Unternehmenskultur zu tun hat. Ein dritter Punkt ist eben, dass ich Perspektiven eröffnen muss. Das hatten wir herausgestellt. Das ist auch nochmal für junge Leute ganz, ganz wichtig, um auch eine Bindung zu erzeugen. Und das hat dann auch etwas zu tun, und das ist für uns als Bundesinstitut für Berufsbildung wichtig, Beruf als die Integration von Aus- und Weiterbildung zu sehen oder Fortbildung. Das heißt also, dass man nicht nur auf die Ausbildung schaut und sie fokussiert, sondern sagt eben an die Ausbildung anknüpfend in die höhere Berufsbildung einsteigend. Wir haben ja heute drei große Abschlüsse, die auch akademisch vergleichbar sind, Spezialist, den Bachelor und den Master Professional, sprich auf die Meisterprüfung sich zu arbeiten, auch die Meister-Plus-Ebene in den Blick zu nehmen, also dass man auch über die gewerblich-technischen Berufe eine wunderbare Karrieremöglichkeit entsprechend anbietet und unterstützt, die mit der akademischen Laufbahn vergleichbar ist.
Ganz herzlichen Dank. Das sind gute Aussichten für die Zukunft der Arbeit, für die Unternehmen und für die Menschen, kurz für die Next Generation Steel. Vielen Dank Ihnen beiden, Herr Professor Esther, Kerstin, dass Sie heute für den Podcast meine Gäste gewesen sind. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert Gekocht, Gewalzt, Veredelt gerne auf Apple, Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform und lasst uns auch gerne Feedback da, zum Beispiel via Mail. Ihr erreicht uns unter stahl-podcast@thyssenkrupp.com. Ich freue mich auf die nächste spannende Stahlfolge des Podcasts mit euch.
Gekocht, Gewalzt, Veredelt.